Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Und heute uns aus der Schweiz zugeschaltet, Pater Niklaus Brandschen. Pater Brandschen, sind Sie mit in der Leitung?
Herr Steininger, ich bin in der Leitung, voller Spannung.
Herzlichen Dank. Es ist mir wirklich eine besondere Ehre, Sie hier im Radio Enlighten Next begrüßen zu dürfen. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Pater Niklaus Brandschen, Sie sind Jesuit, Sie sind Zen-Meister, Sie haben mit Pia Giger, die wir schon in der Sendung einmal haben durften, gemeinsam eine neue Zen-Linie gegründet. Sie machen auch mit Pia Giger ein Friedensprojekt für den Nahen Osten, das Sie Jerusalem-Haus nennen, und Sie sind Gründer des LaSalle-Instituts und des LaSalle-Hauses und haben hier in der Schweiz, aber eigentlich im ganzen deutschsprachigen Raum, einen wichtigen Markstein für eine neue Form von zeitgenössischer Spiritualität gesetzt, so würde ich das mal sagen. Und würde Sie gern fragen, Sie kommen einerseits ganz klar aus unserer abendländisch-christlichen Tradition, Sie sind Jesuit, Sie sind nicht nur als Zen-Meister eingeweiht, sondern Sie haben auch eine neue Zen-Linie gegründet. Sie sind in Ihrer eigenen Biografie auch der Versuch, hier wirklich westliche Spiritualität und östliche Spiritualität auf einen neuen Nenner zu bringen, wenn ich das so sagen darf. Und Sie sind auch ein Vertreter einer sehr weltzugewandten Spiritualität. Als erste Frage: Braucht Spiritualität so etwas wie Zeitgemäßheit oder ist Spiritualität eigentlich etwas, was über der Zeit steht und insofern Zeitgemäßheit gar nicht etwas ist, was Spiritualität wirklich bräuchte?
Also Spiritualität, wenn sie echt ist, ist sie Leben. Und das Leben gibt es nicht so abstrakt über allem Geschehen hinweg. Leben ist immer konkret. Und insofern ist es selbstverständlich für mich, dass eine Spiritualität einen zeitgemäßen Touch, einen zeitgemäßen Charakter hat. Also für mich bedeutet das jetzt in diesem Kontext, ich würde es so formulieren, heute spirituell sein heißt eine interreligiöse, interkulturelle Spiritualität pflegen. Es gehört zu den Zeichen der Zeit, da die Religionen sich näher kommen, Kulturen sich begegnen, da steht ein Zueinander, Miteinander einfach an.
Ist es ein Zueinander und Miteinander oder entsteht hier auch etwas, wo einfach die verschiedenen Perspektiven der großen Traditionen, wenn man hier einfach die abendländische christliche Tradition auf der einen Seite sieht, auf der anderen Seite die indische Tradition, sowohl des Hinduismus als eben auch des Buddhismus, als auch der ganze chinesische Kulturraum und der Zen, die eine gewisse Brückenstellung zwischen dem indischen und dem chinesischen Kulturraum hier darstellt, kommt es hier jetzt in Amerika, in Europa, aber auch weltweit, genauso in Bombay und in Shanghai, zu einer Spiritualität, die gespeist aus diesen verschiedenen Wurzeln vielleicht auch eine neue globale Identität findet?
Die Auswirkungen dieses Miteinanders verschiedener spiritueller Traditionen, also jetzt ganz konkret in meinem Fall, ich kenne mich im Zen aus, das habe ich entsprechend in Japan praktiziert und als christlicher, katholischer Ordensmann bin ich verwurzelt in der christlichen Tradition. Wenn das sich begegnet, gibt es natürlich ein drittes, nicht einfach ein Aufmöbeln durch Spiritualität aus dem Osten von der christlichen Spiritualität, sondern es ist ein gegenseitiges Lernen, ein gegenseitiges sich bereichern, neue Aspekte werden sichtbar. Das ist gar keine Frage. Es ist nicht nur so, dass die eine Seite gewinnt in dieser Begegnung, in diesem Dialog, sondern es ist eine Bereicherung im Interesse übrigens der Welt. Es ist nicht so ein spiritueller Luxus, dass wir jetzt heute in interreligiöser Begegnung machen, sondern das ist ein Gebot der Stunde im Interesse der Welt.
Sie haben gesagt, dass hier auch ein Drittes in diesem Zusammenkommen von West-Ost sichtbar wird. Dieses Drittes, ist das beschreibbar? Würden Sie das irgendwie auch benennen können, dass hier sich etwas zeigt, dass...
Also, Sie haben unsere Schule, die Via Integralis, angesprochen. Ja. Pia Kiefer und ich haben vor rund 10 Jahren eine Kontemplationsschule gegründet, das heißt La Salle Kontemplationsschule, wo wir versuchen, die reiche Tradition des Zen in Verbindung zu bringen mit der ebenso reichen Tradition der christlichen Mystik. Mhm. Und durch diese Integration, wir nennen die Schule auch Via eben Integralis, durch diese Integration entsteht ein Drittes, nämlich es ist nicht Zen, sowohl so sehr wir die Zen-Praxis in der Via Integralis ganz koscher betreiben, denn sitzen, dann sitzen. Ja. Und wir machen das ganz munen muso, also auf Deutsch gesagt, ohne Worte, ohne Begriffe, ohne Denken, das ist der Teil des Zen. Auf der anderen Seite bauen wir in den Vorträgen, in den Auseinandersetzungen, bauen wir christliche Mystik ein, setzen uns auseinander mit dem reichen Schatz, der zum Teil verborgen war, der christlich-abendländischen Tradition. Und so entsteht eine Via Integralis, die nicht einfach identisch ist mit Zen und die nicht identisch ist mit dem, was bislang unter christlicher Kontemplation verstanden wurde. Es hat einen eigenen, genuinen Charakter.
Wie schaut dieser Charakter aus? Was ist das, was man sagt, das ist so das Neue, das aus dieser Verbindung entsteht?
Das Charakteristische ist, dass wir, ich sage es noch einmal, keine Abstriche machen an Zen, dieses wortlose, gegenstandslose Meditieren radikal praktizieren und auf der anderen Seite Menschen, die eben jahrelang Zen praktiziert haben, auch da abholen, wo sie sind, nämlich bei ihren spirituellen, christlichen Wurzeln. Die sind ja nicht abgeschnitten. Ja. Und dann stellen wir fest, dass sie sehr dankbar sind, dass sie ihren Reichtum neu entdecken können, jetzt christlich-abendländischen, und nicht sozusagen zur Verfügung stellen müssen, wenn sie Zen praktizieren.
Verstehe.
Wichtig ist uns nur in diesem Zu- und Miteinander, dass es nicht ein Wischiwaschi gibt, sondern dass wir eine saubere, klare Schule machen. Das ist auch übrigens in dem Buch bei Kösel Via Integralis ausführlich beschrieben.
Ich habe da noch eine Frage dazu, die auch so aus dem Hintergrund von unserer Arbeit von Radio Enlighten Next mitkommt. Ist hier nicht noch ein drittes Element im Spiel? Wir sprechen einerseits von den östlichen Wurzeln, einerseits von den westlichen Wurzeln. Gleichzeitig sind wir natürlich alle mittlerweile Menschen des 21. Jahrhunderts. Als Menschen des 21. Jahrhunderts haben wir jetzt diese verschiedenen Hintergründe als religiöse Tradition, spirituelle Tradition. Wir haben natürlich auch den Hintergrund unserer Moderne. So etwas, was man die Würde der Aufklärung nennen kann. Aber auch die Freiheit der Postmoderne. Das heißt, wir haben einerseits das, was die Tradition uns übermittelt haben, aber gleichzeitig haben wir auch etwas, das wir vor allem hier im Westen, aber nicht nur im Westen, daraus heraus entwickelt haben, zum Vorteil oder auch zum Nachteil, aber es hat wahrscheinlich doch etwas mit Erwachsensein, mit Aufgeklärtsein, mit Selbstständigsein und auch mit der Freiheit, verschiedene Sichtweisen zulassen zu können, die diese Moderne und diese Postmoderne ausmachen. Gehört das auch in diese Synthese?
Ganz eindeutig zum Stichwort Freiheit. Freiheit heißt nicht Beliebigkeit, sondern effektiv aus einer tiefen spirituellen Erfahrung heraus einen ganz spezifischen Weg finden. Aber heute seinen Weg finden, das ist nicht so ein individualistisches, frommes Getue. Heute den Weg finden heißt ihn auch im Interesse eines anstehenden, neuen, notwendig neuen Bewusstseins zu gehen. Mhm. Pater LaSalle, den ich hier im Haus verewigt habe, mhm. mit seinem Namen LaSalle Haus und entsprechend LaSalle Institut, der hat ein Buch geschrieben gegen Ende seines Lebens. Das heißt, er wurde 92, aber mit über 80 hat er ein Buch geschrieben, Wohin geht der Mensch? Und die Quintessenz von diesem Buch ist, wenn es uns nicht möglich ist, aus dieser Illusion der Getrenntheit, aus diesem Entweder-Oder-Schema, Ost-West oder wie immer, herauszukommen, werden wir, er sagt es ganz brutal, gehen wir kaputt, gehen wir vor die Hunde. Wir können nicht mit einem Denken, das für frühere Zeiten einigermaßen brauchbar war, inklusive also die verschiedenen Stufen des Bewusstseins, magisch, mythisch, mental und so weiter, bis zum heutigen Zeit, wo ein eben integrales Bewusstsein, wie es auch LaSalle genannt hat, in Anlehnung an Gebser, dass das möglich wird, und das kann möglich werden durch eine entsprechende Meditationsweise.
Aha. Ja, so ist das. Aber wenn Sie sagen, eine entsprechende Meditationsweise, ist das eine Meditationsweise, die sich von traditionellen Meditationsweisen absetzt, die hier etwas Neues auch mit dazu bringt?
Genau, die übergegenständliche Meditation, wie Sie das Zen lehren, und wie sie in der christlichen Mystik bei Eckhart und so weiter auch zu finden ist, diese gegenstandslose oder besser gesagt übergegenständliche Meditation führt uns in eine Weite oder Tiefe, wo die Unterscheidungen nicht geleugnet, nicht verwischt werden, aber relativiert werden. Mhm. Es ist die Möglichkeit der Erfahrung der Einheit. Ja. Das Einssein allen mit allem. Mhm. Also mit den Worten des dritten Zen-Patriarchen gesagt, eins ist alles, alles ist eins. Und das können wir nicht nur philosophisch einsehen oder durchdringen, dass wir vernetzt, verwoben, verschwistert oder wie immer sind. Das können wir existenziell erfahren, dass wir die Luft, die wir atmen, eben nicht einfach unsere Luft ist, sondern das ist die Luft, die uns gemeinsam ist mit allen Menschen, mit der ganzen Kreatur, nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit der Vegetation, beziehungsweise wir beziehen die Luft von der Vegetation. Also die Erfahrung der Einheit ist ganz zentral auf dieser für diese zeitgemäße Spiritualität.
Jetzt haben Sie
ohne Einheitsbreit zu nehmen. Wir haben in unseren Arbeiten, in unseren Programmen, auch im Institut, herausgearbeitet, also diese Dreiheit, Einheit, Verschiedenheit, Einzigartigkeit. Also alles ist eins und es ist verschieden, also nicht ein Drei. Und dadurch, dass die Einheit und die Verschiedenheit klar benannt werden, kann auch die Einzigartigkeit, die Einmaligkeit eines jeden Menschen, einer jeden Gruppe, einer jeden Institution, eines jeden Wesens zum Tragen kommen.
Das ist ja auch ein direktes Ansetzen an etwas, das eigentlich ein sehr moderner Gesichtspunkt ist, nämlich wirklich auch zu sehen, diese tiefe Einsicht von Einheit ist das Vermächtnis, das lebende Vermächtnis jeder authentischen Mystik. Diese Betonung, dass wir aber auch jeweils einzig sind und individuell sind, ist natürlich etwas, das wirklich auch tief in der Tradition der Aufklärung steht, dass wir Individuen sind und als Einzelne Verantwortung übernehmen müssen für uns, aber auch für das Leben, in das wir hineingestellt sind.
Ganz genau. Sie sagen es, es geht nicht darum, so zu regredieren in ein voraufklärerisches oder vorrationales mythisches Bewusstsein zurückzufallen. Also Einheit nicht in diesem Sinn des vagen Gefühls des Verbundenseins, des Vorrationalen. Nein, Einheit zugleich eben auch Verschiedenheit. Total, also da gibt es im Zen bestimmte Koan, die das auch einüben lassen. Also zum Beispiel heißt es dann, mit Erfahrung ist jedes Ding eins und mit Erfahrung ist alles verschieden. Das wird ganz klar herausgestellt. Es ist effektiv so, wenn ich so dahin düse oder so ein vages Gefühl habe von Einheit, das nützt niemandem, dann verschwinde ich in der Seinssuppe, entschuldigen Sie, ich verschwinde so im Brei. Und darum ist es wichtig, dass die Einmaligkeit und Einzigartigkeit, also die Unterscheidung, herausgestellt wird. Was jetzt die Begegnung der Religion betrifft, ist es ganz wichtig, dass wir die Gemeinsamkeiten sehen, die Unterschiede dann herausstellen und sogar, wir nennen das sogar feiern, die Besonderheiten der einzelnen spirituellen Traditionen und Religionen. Es ist ein Reichtum, den es zu ehren und zu feiern gilt. Und nicht zu bedauern, also es wäre doch schön, wenn wir eine Religion für alle hätten. Das ist nicht die Lösung.
Ist ja auch ein entspannender Gedankengang bezüglich der Entwicklung von etwas, was man Weltspiritualität nennen kann, hier auch mit einzubringen, dass diese Weltspiritualität eben auch nicht unbedingt nur eins ist, sondern durchaus auch in verschiedenen Einzigartigkeiten eins sein darf.
Ja.
Und das ist ja auch ein interessanter Gedanke, wenn man sich denkt, wie entwickeln wir sowas wie eine globale Spiritualität, und hier auch mit reinzubringen, dass diese globale Spiritualität durchaus auch plural sein darf.
Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Es ist entsprechend der politischen Einheit der Welt, beziehungsweise dem Bemühen, dass die Globalisierung nicht jetzt rein technisch, kommunikationstechnisch und wirtschaftlich vorangetrieben wird, sondern auch eine sogenannte Globalisierung der Herzen möglich wird. Aber bei aller Globalisierung, also jetzt der Welt und auch positiv gesehenen Globalisierung und auch der Spiritualität, der Weltspiritualität, braucht es meines Erachtens auch so wie ein Lokalkalorit. Ein Schweizer hat eine andere, ja, jetzt wage ich etwas Kühnes, aber ein Schweizer hat vielleicht eine andere Spiritualität als jemand, der am Meer aufwächst, also in feinen Tönen. Das wäre wieder, wenn ich zurückgreife an Ihre erste Bemerkung, dass Spiritualität nicht einfach über allem schwebt, sondern dass sie durchaus auch nicht nur Zeit Bedingtheiten hat, sondern auch Ortsbedingtheiten. Ich nenne ein Beispiel. Ich bin in den Bergen aufgewachsen und bin sehr stark geprägt von den Bergen.
Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch Das Feder und das Eine, die Berge sind meine Heimat.
Die Berge sind meine Heimat. Goethe sagt einmal, die Berge sind stille Meister und schaffen schweigsame Schüler. Das wäre so etwas, was mich durch die Jahre durchgeprägt hat, auch heute noch gehe ich sehr gerne in die Berge und finde etwas von dieser Nüchternheit, von der Herbheit, auch weg vom Betrieb, etwas von der Stille, die sich dann so richtig anfühlt, spürbar ist. Und wenn ich angenommen, ich wäre am Meer, das kann ich nicht beurteilen, am Meer aufgewachsen, dann hätte meine durch Zen und christliche Praxis geprägte Spiritualität noch einmal einen anderen Ton, einen anderen Klang oder einen anderen Aspekt. Also das kann ich mir gut vorstellen.
Und wären Sie wahrscheinlich in New York aufgewachsen, hätte es nochmal einen anderen Geschmack.
Das ist so, das ist so. So sehr wir eben von Japan, wo ich öfter war, von Japan und der Kultur dort lernen konnte und gelegentlich wegen unserem Projekt in Jerusalem, in New York war. Aber es bleibt so etwas, und das macht dann auch eben die Einmaligkeit und Einzigartigkeit eines Menschen und seines spirituellen Weges aus, dass wir bei aller Globalisierung das Lokale, das Regionale also pflegen dürfen.
Das ist ein wirklich sehr, sehr spannender Gedanke, weil gerade wenn man viel über so etwas wie eine globale Spiritualität denkt, denkt man einfach auch nach, dass sich hier, und das wird auch sicher der Fall sein, sich eine neue globale Identität einer Spiritualität entwickeln wird, die wahrscheinlich kulturtranszendierend ist.
Und, wenn ich da gerade noch mal zurückdrehen kann, dieser Gedanke ist mir so noch nie gekommen. Also jetzt im Gespräch ist das mir mit lokal und lokalkalorit und global gekommen. Also ich möchte das so als kleine Zwischenbilanz für den Gewinn meinerseits im Gespräch festhalten.
Das ist schön. Okay. Nein, das ist schön, aber zu sehen, dass wir brauchen ja, ich glaube, das steht ja außer Frage, so etwas wie ein globales Bewusstsein. Einfach, wir leben in einer globalen Welt. Wir brauchen auch ein Bewusstsein, dass dieser Globalität gerecht wird. Aber gleichzeitig, und das ist dieser Aspekt, den Sie hier so mit reinbringen, heißt diese Globalität nicht, dass die Lokalität verschwindet. Ja. Und das heißt, Sie als Schweizer, ich als Österreicher, die Zuhörer, die meistens Deutsche sein werden, aber auch Amerikaner, Chinesen, Inder, haben in dieses gemeinsame Ganze, auch aus einer tief spirituellen Einheitssicht daraus, ihre Jeweiligkeit mit reinzubringen. Und das ist eine andere Sicht auf eine globale Spiritualität als eine, die nur das eine darstellt.
Ja, also wenn man das politisch betrachten will, als Weltbürger sein, überall daheim, aber wer überall daheim ist, ist unter Umständen nirgends daheim. Ja. Und es ist für mich mindestens hilfreich, vor Ort verankert zu sein. Also überall in der Welt daheim zu sein, aber in meinen vier Wänden, an dem Ort, wo ich jetzt lebe, in dem Haus, LaSalle-Haus, da habe ich meine jetzigen Wurzeln und die ursprünglichen Wurzeln in den Bergen. Das eine schließt das andere nicht aus. Also problematisch wird es, wenn ich dann so fundamentalistisch, nationalistisch poche auf das eine. Aber ich denke, auch ein offener Geist, eine weite Spiritualität darf lokal Kalorit haben.
Sehr schön, ja.
Aber damit haben wir dieses Thema lokal, global, glaube ich,
abgehandelt. Ich würde auch ganz gern zurückkommen auf das LaSalle-Haus und auch auf den Namen von Pater LaSalle, den ich wahrscheinlich auch als einen ihrer Lehrer bezeichnen darf. Und der ja einer der Pioniere war, sowohl der Verbindung von östlicher Spiritualität und westlicher Kontemplation, als auch ein Vertreter einer westlichen jesuitischen Spiritualität, die sehr stark von seinem Lehrer Teilhard de Chardin geprägt ist, die ja einerseits eben auch die Wissenschaft, in dem Fall die Paläontologie, aber mit der Wissenschaft der Paläontologie auch dieses tiefe Erkennen, dass wir einen großen evolutionären Zusammenhang sehen, mit in die spirituelle Erfahrung gebracht hat. Wie sehr hat das Sie, Ihr Haus, aber auch Ihre Arbeit geprägt?
Ja, Pater LaSalle war kaum mein Lehrer, nur eher in der christlichen Spiritualität. Ich habe bei ihm einmal 30-tägige Exerzitien gemacht. Das ist ein Spezifikum, 30-tägige Exerzitien des Jesuitenordens. Natürlich können das andere auch machen, aber Jesuiten machen es zweimal diesen Prozess der 30-tägigen geistlichen Übungen nach Ignatius. Das habe ich bei ihm gemacht und er hat mich so in Zen eingeführt. Aber bald mal hat er mich dann an Yamada Roshi verwiesen, an seinen Lehrer. In seiner Bescheidenheit sagt er dann, der kann dir im Zen besser weiterhelfen. LaSalle war mein Mentor, mein väterlicher Freund, Und als solchen habe ich ihn enorm geschätzt. Sie haben das Stichwort Pionier gebraucht. Das war eine große Pionierarbeit, dass er sich 1929 kam er nach Japan, dass er sich bald mal mit den Japanern auf den Boden setzte, um, wie er sagte, Japan besser verstehen zu lernen. Und das ist ihm gelungen. Er wurde effektiv zum Brückenbauer. Dann Teilhard, das ist interessant, Teilhard de Chardin hat den Jungen und auch Älteren das Saal nicht geprägt. Aha. Es ist umgekehrt gewesen. LaSalle ist aufgrund seiner Lebenserfahrung, er wurde zweimal verletzt im Ersten Krieg, sein Bruder kam um im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg hat ihn die Atombombe erwischt in Hiroshima, geprägt durch diese Geschichte und durch das Zen hat er so in den 70er, Anfang 80er Jahren die Idee gehabt, wir müssen zur Einheit finden. Es braucht ein neues, verändertes Bewusstsein, das uns weiterbringt. Und hat dann so vorsichtig angefangen, Vorträge halten. Und dann hat ihm jemand gesagt, lesen Sie Aurobindo, also von Indien. Lesen Sie Gipser und lesen Sie Teilhard de Chardin. Und dann hat LaSalle, ich war damals oft mit ihm zusammen, diese Autoren genauer studiert, viele Anmerkungen gemacht und hat sozusagen die Sprache gefunden für das, was er von sich aus entdeckt hat. Also es ist nicht so, dass er von der inspiriert zu einer Einsicht gekommen ist und die formuliert hat, sondern umgekehrt, er hatte diese Einsicht gewonnen durch sein Leben und hat dann sozusagen Vehikel gebraucht, um diese seine Einsicht ausdrücken zu können. Also, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgehört, aber das ist eine interessante Situation gewesen damals, wie er das Buch dann geschrieben hat, wohin geht der Mensch, da spielen Gebser, Teilhard, Aurobindo eine große Rolle, aber nicht die inspirierende, sondern die Sprache hat er denen erlebt.
Wenn ich da noch nachfragen darf, einerseits, wie würden Sie diese Einsicht beschreiben, die LaSalle hier wirklich zusammengebracht hat und wo er dann die Sprache von Aurobindo, Gebser und Teilhard auch mit reingebracht hat? Und welche Rolle spielt diese Einsicht für das LaSalle-Haus, für das LaSalle-Institut oder auch für Ihre eigene Praxis, Ihren eigenen Weg?
Ja. Also es ist ja wirklich nicht zufällig, dass ich vor jetzt genau 20 Jahren bei der Neupositionierung von Bad Schönbrunn, dem Bildungshaus, den Namen LaSalle gewählt habe und auch ein bisschen dafür gekämpft habe. Warum? LaSalle steht eben für diese interkulturelle, interspirituelle Begegnung Ost-West. Das ist wirklich ein Markenzeichen für LaSalle. LaSalle steht aber auch und für mich genauso für eine Offenheit zur Welt hin. Man muss wissen, dass seine erste Tätigkeit in Tokio 1929 war die Arbeit mit Obdachlosen am Rande der Stadt. Seine Nähe zu den Menschen am Rande, zu der Armut, was heute der Papst Franziskus versucht zu leben, und es ist ihm gelungen, auch als Kardinal, bevor er Papst wurde, diese Schlichtheit, diese Einfachheit, diese Armut im besten Sinne des Wortes, diese Anspruchslosigkeit, die hat LaSalle verkörpert. Und dadurch ist er für mich auch ein Zeichen der Zeit, wie man eben in dieser heutigen Konsumgesellschaft bescheidener auskommen kann, weil ich nicht eine Habensmentalität habe, sondern eine Seinsmentalität. Also dieses Zeugnis von LaSalle, diese Bescheidenheit, diese Anspruchslosigkeit, steht gut für ein Bildungszentrum. Und das andere ist natürlich am Schluss seines Lebens vor allem oder vorher schon, die Offenheit führt, also die Einsicht, dass Friede notwendig ist und möglich. Mhm. Stichwort Bau der Weltfriedenskirche in Hiroshima in den 50er Jahren, wo er wirklich ein Zeichen gesetzt hat. Stichwort das neueste, letzte Buch, Wohin geht der Mensch, wo er sagt, Spiritualität, Innerlichkeit ist gut, aber die muss sich äußern. Innerlichkeit muss sich äußern. Weg nach innen ist ein halber Weg, wenn er nicht sich in der Welt bewährt. Diese beiden Momente, Ost-West und Spiritualität, die sich einlässt, die sich engagiert, haben ihn zum Exponenten, also zum Aushängeschild unseres Hauses gemacht.
Verstehe. Sie haben ja am Anfang unseres Gesprächs einen sehr pointierten Satz auch gesagt. Sie haben gesagt, Spiritualität ist Leben. Und das ist ja eigentlich schon eine sehr konkrete Aussage, wie man Spiritualität verstehen kann, weil es gibt ja auch ein Verständnis von Spiritualität, die sich eigentlich eher aus dem Leben zurückzieht, die eigentlich den Fokus in der Transzendenz von Leben hat.
Ja.
Zu sagen, Spiritualität ist Leben, geht eigentlich aufs Leben zu.
Entschuldigung.
Ja, das sagen Sie noch.
QSP.
Sie können also ich nehme das Stichwort
ja. Leben auf.
Ja.
Und Spiritualität. Was heißt Spiritualität, kurz gesagt, das heißt für mich, effektiv eine Beziehung haben zu sich, zu seiner Leiblichkeit. Ich habe ja nicht nur ein Leib, sondern ich bin Leib. Gut umgehen mit sich, achtsam sein. Ich bin ja auch ein Wesen und ich lebe. Mhm. Und insofern heißt Spiritualität auch achtsam mit sich sein. Genauso aber heißt das in Beziehung sein. Leben ist isoliert gar nicht denkbar. Wir haben das zwischendrin angedeutet, so angesprochen, also die Einheit, aber das ist effektiv Einheit der Welt. Wir können gar nicht existieren. Wir können nur mit anderen, dank anderen leben. Also dieses Verwiesensein auf die anderen, das gehört zum Leben. Mhm. Und zum Leben gehört für mich auch dieses Übersteigen dessen, was greifbar, fassbar, was vorkommt, also die sogenannte Transzendenz. D'Ailleurs, Sie haben D'Ailleurs de Chardin im Zusammenhang mit La Salle ins Spiel gebracht, der sagt, Leben ist also Zentrierung, zu sich kommen, Dezentrierung, zum anderen finden und Überzentrierung in ein Größeres als ich und wir sind, in ein Offensein. Also das Leben ist mit diesen drei Aspekten zu umreißen, meines Erachtens. Mhm. Alle drei gehören zusammen. Es ist nichts anderes als in unserer Tradition das zentrale Gebot, liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und Leben, vielleicht das noch, und Spiritualität, das ist, setze ich jetzt in diesem Kontext zueinander, eben nichts so Luftiges, Dünnes, Abgehobenes zu tun. Leben ist immer geerdet. Mhm. Und Spiritualität muss geerdet sein. Also Spiritualität hat damit zu tun, wie ich stehe. Beiden Boden auf dem Boden, also mit beiden Beinen auf dem Boden, verwurzelt. Spiritualität hat zu tun mit der Art und Weise, wie ich gehe und wie ich laufe. Nicht einfach hektisch oder ungeduldig, sondern Schritt um Schritt. Und Spiritualität hat zu tun, wie ich atme, oberflächlich, kurz oder tief und ruhig. Und über den Atem komme ich dann auch zum Ursprung des Wortes Spiritualität, nämlich Spiritus, heißt Odem, Atem, vom Hebräischen her Ruach, man hört es gerade wehen, Ruach, Neuma, Griechisch, das sind man hört geradezu, wie das Wehen des Windes Lebensodem der Geist ist, der das Leben ermöglicht. Und insofern setze ich Spiritualität und Leben zueinander. Ich bringe sie miteinander in Verbindung. Ja, das ist richtig.
Sie sprechen ja auch von so etwas wie spiritueller Intelligenz.
Und ja, das ist, ja, überhaupt von Intelligenz. Wir haben im Institut so 3x3 Formen entwickelt, 3 Formen der Intelligenz. Dann 3 Weisen des Seins, das haben wir schon angesprochen. Mhm. Einheit, Verschiedenheit, Einzigartigkeit. Und auch 3 Ebenen des Handelns, nämlich Handeln auf der Mikro-, Meso- und Makroebene. Und auch das war in einem interessanten Kontext von global und lokal schon ein Thema. Jetzt aber zur Intelligenz. Das haben wir ein bisschen auseinandergenommen. Also mentale Intelligenz, die unerlässlich ist. Es gibt nichts Mühsameres als verblendete, dumme Menschen, also dumme, die einfach nicht einsichtig sein wollen. Mhm. Das ist inzwischen klar, das braucht es. Und emotionale Intelligenz, die kann auch entwickelt werden. Es gibt entsprechende Übungen, das ist klar, dass wir auf uns achten, eben wahrnehmen und nicht drauf loswursteln. Und dann die spirituelle Intelligenz, die ist, wie ich sie vorhin beschrieben habe, also diese Weise der Intelligenz, die nicht abhebt, sondern die das Ganze sieht, die nicht nur Teilaspekte sieht, sondern eben das Umfassende, die den Horizont erweitert. Ich sag's manchmal mit einem Sufi-Wort. Absurd, sagte die Eintagsfliege, als sie zum ersten Mal das Wort Woche hörte. Absurd, sagte die Eintagsfliege, als sie zum ersten Mal das Wort Woche hörte. Eine Eintagsfliege-Mentalität ist keine spirituelle Mentalität. Mhm. Und vielleicht noch ein Aspekt, also dass bei diesen 3 Weisen der Spiritualität, die nicht auseinanderzureißen ist, scheint dann eine, nämlich die Körperspiritualität, zu fehlen, wie wir das, Frau Gieger und ich und dann auch Anna Gamma, wie wir das System entwickelt haben, dieses 3x3, da war dann die Frage, ja, und die körperliche Intelligenz, und dann habe ich gesagt, um Himmels Willen, die nehmen wir nicht noch dazu, sonst wird der spirituellen Intelligenz das Fleisch entzogen, weggenommen, der Boden entzogen. Das gehört eben, Körperintelligenz gehört wesentlich zur spirituellen Intelligenz und zur emotionalen und mentalen auch. Ich denke ja nicht nur mit dem Kopf. So.
Und dann kommt ja noch eine Dimension dazu, oder vielleicht sehen Sie die auch in der spirituellen Intelligenz schon mitbegründet. Das, was Sie mit Weltoffenheit ansprechen, und das, was Sie...
Dann kommt dann in unserem Modell, kommt das extra, aber es ist natürlich, muss auch eine im Ansatz in diese Spiritualität da sein. Eine Spiritualität, die sich abkapselt, also in der Innerlichkeit stecken bleibt. Es ist wie beim Atmen, wer nur einatmet, erstickt, wer nur ausatmet, also nur sozial politisch engagiert ist, der geht vor die Hunde. Aber beides, einatmen und ausatmen, innen und außen, Spiritualität und sozialpolitisches Engagement, das geht ineinander über. Mhm. Aber ich möchte, es fällt mir gerade ein, noch einen Aspekt nennen zur Spiritualität, der heute sehr wichtig ist in dieser schnelllebigen Zeit. Spirituell leben heißt für mich, Zeit haben. Und Zeit habe ich, wenn ich lerne, eben Stille zu pflegen. Mhm. Ein eigenartiges Phänomen. Die Stille ist ja da. Wir können uns gleichsam in der Meditation zur Stille setzen. Und die Stille, die entwickelt sich nicht. Sie nimmt nicht zu in der Zeit. Aber die Zeit, das ist ein eigenartiges Phänomen, die Zeit nimmt in der Stille zu. Also mit anderen Worten, wenn ich Zeit haben will, dann tue ich gut daran, immer wieder in die Stille zu gehen, das Schweigen zu üben, dann bekomme ich diesen weiten Raum der Zeitfreiheit, der ungemessenen Zeit und habe Zeit genug. Also Zeit haben ist nur möglich, wenn ich Spiritualität pflege, sonst habe ich immer zu wenig Zeit. Das ist meine These.
Können Sie das noch ein? Das ist spannend. Und ich glaube, dass sich hier auch viele unserer Hörer und Hörerinnen auch darauf beziehen können, dass gerade das, was in Meditation, in Zen praktiziert wird, im großen Gegensatz zu dem sich immer beschleunigenden Tempo unserer Zeit verhält.
Richtig, es ist ein Kontrastprogramm. Es ist ein Kontrastprogramm zu dem Tempo, es ist eine Form der Entschleunigung. Und man stellt ja fest, wenn ich eine Woche Zen gebe, dann kommt am Anfang vor allem, am ersten Tag kommt diese Zeiten den Menschen unendlich lang vor. Also sie quälen sich durch die gemessene Zeit, das ist eine Ewigkeit. Aber ich meine etwas anderes. Ich meine das, was sich nach einigen Tagen einstellen kann, wo ich gleichsam den Raum der Zeitfreiheit betrete. Und in diesem Raum der Zeitfreiheit, wo das entweder oder das diskursive Denken zurücktritt, entsteht oder spüre ich einen weiten Raum, grenzenlosen Raum der Zeitfreiheit. Und insofern, wenn ich so mit einem Bein lerne, verankert zu sein in diesem Raum der Zeitfreiheit, kann ich mich dann entsprechend in der gemessenen Zeit, mit der Uhr, mit den Gegebenheiten des Alltags ganz anders auseinandersetzen, denen ganz anders begegnen. Ich bin nicht so verloren, komme nicht ins Hamsterrad. Ganz schlicht gesagt mit Silesius, Zeit ist wie Ewigkeit und Ewigkeit wie Zeit. Nur du nur selber nichts machst einen Unterscheid. Wenn das gelingt, durch die Praxis, die Meditation ist das auch möglich, wenn das zusammenkommt, wenn ich Zeit und diesen Raum der Zeitfreiheit, Ewigkeit nicht auseinanderreiße, dann habe ich jede Menge Zeit. Mhm. Und vielleicht noch ein zum Thema Zeit, das berühmte Wort von Augustinus, und dann kommen wir dann langsam zum Schluss, merke ich gerade. Augustinus stellt sich ja die berühmte Frage, was ist Zeit? Und sagt, wenn niemand mich fragt, weiß ich es. Wenn ich jemandem auf die Frage, was ist Zeit, Antwort geben muss, weiß ich es nicht. Dann wird meistens nicht weiter zitiert. Augustinus schreibt ein Kapitel später in seinen Bekenntnissen dann aber, er wird den unablässigen Fluss der Gedanken mir helfen, zum Stillstand zu bringen, dass ich nur einen Augenblick lang einen Hauch der Ewigkeit erfahre. Gelesen habe, habe ich gedacht, das ist Zen. Also den unablässigen Fluss der Gedanken zum Stillstand bringen und dann erfahre ich in diesem Augenblick, in diesem Atemzug eigentlich alles. Mein Atem, sagt die Rose Ausländer, ist jetzt.
Das ist sehr eindrücklich, vor allem wenn man den ersten Teil des Augustinus-Zitats ja eigentlich ganz gut kennt.
Ja, ja, da hört es dann meistens beim Zitieren auf.
Der hört meistens dort auf. Und hier genau diese Dimension, die Sichtbarkeit kommt, die Sie wahrscheinlich auch damit ansprechen, wenn Sie sagen, dass man beginnt, Zeit zu haben.
Und wenn man sozusagen Zeit ist, beziehungsweise ich sage das Zeit im Raum der Zeitfreiheit sich bewegt, dann habe ich Zeit.
Verstehe. Sehr schön. Ich würde auch gern jetzt, nachdem wir mit der Zeit schon ein wenig fortgeschritten sind, unsere Hörerinnen und Hörer einladen, sich hier an diesem Gespräch mit Ihnen zu beteiligen Und dazu möchte ich gern wieder die Telefonnummern durchgeben, unter denen Sie uns erreichen können. Das wäre in Deutschland 0892 206 1640, in der Schweiz 043 508 03 89, in Österreich 072 088 08 77. Der Einwahlcode jeweils gleich 22 45 56 5, gefolgt von der Raute-Taste 22 45 56 5, gefolgt von der Raute-Taste. Und dann, wenn Sie sich zu Wort melden wollen, mit der Tastenkombination Stern 2 können Sie sich so zu Wort melden, dass wir am Bildschirm bei Ihrer Telefonnummer sehen, dass wir Sie freischalten sollen. Dann werden wir Sie freischalten. Das heißt, mit der Tastenkombination Stern 2 können wir Sie freischalten und sehen, dass Sie sich hier auch zu Wort melden wollen. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, sich per E-Mail hier mit einzubringen. Dazu noch einmal die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.de. radio@enlightennext.de. Und bevor sich vielleicht der oder die erste telefonisch einwählt und zu Wort meldet, möchte ich einer der E-Mail-Fragen hier lesen, die uns schon erreicht haben. Da schreibt ein Hörer: Heißt der Bezug zur Welt?
Moment. Ja. Seidlinger, ich verstehe Sie im Moment nicht ganz.
Verstehen Sie mich jetzt wieder besser?
Besser, ja.
Ja, gut. Die Technik hat hier, glaube ich, kurz nachjustiert. Ich hoffe, dass ich verständlich bin. Die Frage heißt der Bezug zur Welt, den Ihr Weg beinhaltet, soweit ich das verstanden habe, hauptsächlich etwas damit zu tun, mit helfen, unterstützen, fördern? Oder gibt es da auch etwas Pionierhaftes, das sich damit beschäftigt, was an Neuen entstehen will in der Welt?
Jetzt am Schluss habe ich Sie gehört. Lesen Sie den Satz nochmal.
Gerne lese ich noch einmal vor. Der Hörer fragt: Heißt der Bezug zur Welt, den Ihr Weg beinhaltet, soweit ich das verstanden habe, hauptsächlich etwas wie helfen, unterstützen, fördern? Oder gibt es auch etwas Pionierhaftes, das sich damit beschäftigt, was an Neuem entstehen kann in der Welt?
Ich finde das eine sehr treffende Unterscheidung. Mhm. Nicht oder, sondern und. Das eine ist da, wo es möglich ist, zu helfen, zu stützen, zu fördern und nicht sozusagen wegzuschauen. Das andere ist natürlich eine jetzt wirklich umfassend der Veränderung der Strukturen herbeizuführen, also gerechtere Strukturen schaffen. Und das ist eben meines Erachtens nicht möglich ohne ein verändertes Bewusstsein. Nur wenn ich sehe, wie wir auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden sind, kann ich auch entsprechend weltsolidarisch leben und habe ganz eine andere Einstellung zu Ausländern und bin auch bereit, Strukturen, lebensfördernde Strukturen und nicht lebenshindernde Strukturen zu unterstützen. Also beides, helfen wo im persönlichen Bereich, im Nahbereich, individuell, wo das möglich ist, und zugleich an einer Veränderung des Bewusstseins sich zu beteiligen. Das ist eine sehr schöne Aufgabe.
Verstehe, sehr schön, vielen Dank. Eine zweite Frage, diesmal von einer Hörerin. Mich würde interessieren, wie Sie grundsätzlich in die Zukunft der institutionellen Religionen sehen. Sehen Sie, dass diese in einem integralen Weltbild noch ihren Platz haben, oder entwickeln wir uns in eine Kultur, die Spiritualität ohne die Form von Religion leben kann?
Ja, das ist eine sehr, für mich sehr brennende, zentrale Frage. Ich habe es einmal, steht auch in einem Buch, darum darf ich es auch sagen, so formuliert: Ich darf nicht erwarten, dass die Kirche mich spiritueller macht, aber ich kann etwas dazu beitragen, dass sie spiritueller wird. Also nicht jammern über diese über diese Strukturen, die so schwerfällig sind und wenig leben, was übrigens nicht stimmt, aber es ist der sichtbare Teil, sondern versuchen, in meinem Fall und in unserem Fall zum Beispiel mit der Via Integralis, soll ein Beitrag sein, dass Kirchen sich erneuern können mit einer Spiritualität, die zukunftsfähig ist. Mhm. Also die Religionen, wenn sie ihnen nicht gelingt, und zwar alle, auch nicht nur Christentum, wenn sie ihnen nicht gelingt, den spirituellen Funken, der immer da ist, sonst wären sie schon lange verknöchert, mhm. wenn es nicht gelingt, den neu anzufachen und wenn es nicht gelingt, diese interspirituelle, interreligiöse Dimension, die ansteht, also zu leben, dann sehe ich keine Zukunft für die Institutionen, religiösen Institutionen. Das ist für mich evident. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass das möglich ist, dass sie den Funken neu entfachen, dass sie sich solidarisch, nicht der Religionen willen, Religionen haben keinen Selbstzweck, es geht um die Welt, es geht um die Menschen, es geht um das Überleben der Menschheit überhaupt. Und da steht Verbindung religiöse, also interreligiöse, interspirituelle Arbeit an.
Eine Frage, die vielleicht damit direkt verbunden ist, die ein Hörer bezüglich der Verbindung von Ost und West stellt. Da schreibt der Hörer, sicherlich ist eine der großen Werte, die wir vom Osten bekommen, die Meditation. Was ist es, das wir nach dorthin bringen? Können Sie dazu etwas sagen?
Ja, man hat so die Formulierung ex oriente lux, also aus mhm. dem Osten das Licht. Und ich habe dann dazu gefügt, ex occidente luxus, also aus dem Westen. Den Luxus, als ob wir sonst nichts zu bieten hätten. Nein, ich denke, was das christliche Abendland bis hin zur Französischen Revolution, die ja auf dem, entschuldigen Sie den Ausdruck, auf dem Mist der christlichen Tradition mhm. gewachsen ist mit Freiheit und so weiter. Und bis hin zur Aufklärung, das sind Werte, die unbedingt in dieses Gespräch eingebracht werden müssen. Oder das, die zentrale Botschaft des Evangeliums, nicht nur die Liebe, das findet man in anderen Formen, auch in anderen Traditionen, aber die Feindesliebe, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, vergebt denen, die euch Böses antun, das ist natürlich ein Beitrag, den wir nicht nur theoretisch, sondern durch unser Leben einbringen könnten. Und nicht so eben ex oriente lux, wir haben nichts zu bieten. Nein, alle sind gefordert mit dem Besten, was wir haben.
Sie nannten die Aufklärung. Verändert die Aufklärung und all das, was wir, man kann das ja jetzt auch mit John Gebser so ansprechen, dass wir uns eben aus dem archaisch, magisch, mythischen in das Mentale hinein entwickelt haben als Kultur. Und das ist etwas, was zum großen Teil oder zum größten Teil auch im Westen mit der Aufklärung, mit der Französischen Revolution geschehen ist und was jetzt in einer gewissen Weise eben auch mit der Postmoderne zu seinem Ende kommt und sich vielleicht in etwas Integrales hinein bewegt. Ist das auch etwas, das wir als speziellen westliche Gabe hier in das Gespräch mit einbringen müssen?
Ob das jetzt speziell unser westlicher Beitrag ist, ich denke von den Stufen, die Sie genannt haben, die ja bei uns also aufgearbeitet wurden, archaisch, magisch, mythisch, mental und dann eben das Integrale besagt, nicht zurückfallen in die früheren Stufen, sondern diese aufheben, im besten Sinne des Wortes, in ein integrales, verändertes Bewusstsein. Ich denke, diese Denkweisen an Jean Gebser ist für den Dialog sehr wichtig. Auf der anderen Seite wissen wir, dass zum Beispiel die Kyoto-Schule, einige Philosophen von Kyoto, die Zen betrieben haben, sehr viel beitragen können, auch zum Verständnis von Eckhart, interessanterweise. Es ist ein Geben und Nehmen, ein sich bereichern, das einfach ansteht, mit verschiedenen Akzenten. Aber ich gebe Ihnen recht, so was Sie von Gebser und anderen gesagt haben, das ist meines Erachtens schon ein spezifischer Bein.
Wenn ich das so
nicht vergessen, das Evangelium mit der Feindesliebe.
Ja. Ich würde gern direkt auch nachfragen, haben Sie eine Vision, wie das Integrale sich zeigen kann? Haben Sie eine Vision, wenn wir uns als Menschheit, als Kultur in dieses Integrale hineinbewegen, wohin bewegen wir uns?
Gestern die Rede gehört von Barack Obama, und der hat so schön zurückgeblendet in die Geschichte und hat gesagt, die Geschichte ist vorbei, wir müssen jetzt Geschichte machen. Und da kann ich nur vorsichtig sagen, das Beste kommt noch. Entweder, sage ich mit LaSalle, entweder gehen wir unter, oder, und das ist meine große Hoffnung, oder wir raufen uns zusammen, breiten uns auch zusammen. Es ist nicht so ein harmonisches, liebevolles Miteinander weiterkommen, sondern eine harte Auseinandersetzung auch um der Wahrheit willen. Ich meine, das steht an, wie die Vision ausschaut, also wo das hinführt. Da kann ich nur sagen, wenn es gelingt, und das ist meine Einschätzung unseres Gespräches, wenn es mehr Menschen gelingt, so in ein Gespräch zu treten, aufeinander zu hören, also Sie haben vor allem auf mich gehört, aber ich wurde sehr inspiriert und angeregt durch das Gespräch, wenn es uns gelingt, so nicht in der Geschichte herumzuwühlen, sondern zu sagen, wir haben gelernt aus der Geschichte, wir stehen in den Traditionen, aber wir, um wieder Barack Obama zu nennen, wir sind aufgefordert, Geschichte zu machen. Wie die aussieht, sicher nicht so wie das letzte Jahrhundert, hoffe ich nicht, sondern mit mehr Verstehen, mehr Einsicht, ich habe das mal so formuliert, dass das Blut aller Menschen rot ist, dass die Tränen überall salzig schmecken, dass wir vor allen Unterschieden als Menschen leben und dass der Schmerz eines anderen mein Schmerz ist, also dass ich lerne, wirklich nicht nur so Mitleid zu zeigen, sondern mit zu leiden und aus dieser Mitleiden eine Mitleidenschaft zu entwickeln. Also auch nicht nur Einsicht, sondern auch Solidarität. Sonst nützt mir die Einsicht nichts.
Mitleidenschaft ist ein sehr schönes Wort, das habe ich so noch nie gehört. Das wäre eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte aber gern noch eine Frage anschließen. Da schreibt wieder eine Hörerin: Lieber Herr Brandschen, Sie haben eine so schöne Klarheit in Bezug auf sich selbst und Ihre Berge. Für viele von uns, die schon multinational aufwachsen, ist dieser Bezug weniger deutlich. Der Bezug zu den eigenen Wurzeln erscheint einem schnell zu simpel. Wie meinen Sie, kann man diese Fähigkeit entwickeln, im Simpeln Tiefe zu erkennen?
Ja, das, wenn ich mir so spontan kommt, mir der Gedanke, vielleicht haben Sie ein Stück Boden irgendwo, ein Stück Garten oder ein Beet und wühlen Sie in diesem Beet, pflanzen Sie etwas. Denken Sie an Hildegard von Bingen, die spricht von der Grünkraft, wenn sie vom Heiligen Geist spricht, spricht sie vom immergrünen Geist, von der Erde, die Grünkraft schwitzt, sie spricht von der Viridissima Virgo. Maria ist durch und durch grün. weil sie das Leben Jesus geboren haben. Also meine Empfehlung, wenn Sie nicht Berge und sowas haben, ein Stück Boden finden Sie irgendwo und pflanzen Sie ein Bäumchen oder einen Strauch oder vielleicht Kohl werden Sie dann essen, was immer. Erden Sie sich.
Herr Brandschen, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch und für Ihre Zeit und auch an unsere Zuhörer herzlichen Dank fürs Zuhören.
Danke Ihnen, Herr Steininger.
Danke, einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Guten Abend.